Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir unseren ersten Gottesdienst nach den Ferien haben und dass einfach so viele da sind schon. Und auch Gäste, herzlich willkommen, wenn ihr das erste Mal hier seid. Uns ist wirklich wichtig, dass Menschen, die hierher kommen, wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Wir, glaube ich, sind die Leute, die hier zur Gemeinde gehören, sind nette Leute und gute Leute. Und es ist gut, wenn man hier Menschen begegnet. Das ist richtig gut, aber unser größtes Anliegen ist, dass neben Menschen, denen man hier begegnet, einfach Menschen Gott begegnen. Dass sie erleben, dass Gott da ist, dass Gott sie liebt, dass Gott spricht und dass Gott handelt. Und ich bin einfach begeistert, dass quasi die zweite Hälfte so des Kirchenjahres, das ja nicht ganz eine Hälfte losgeht bis zum Jahresende. Und ich glaube, dass Gott mit uns richtig einfach weitergeht und dass wir starke weitere Dinge erleben, wie in den ersten 8 Monaten des Jahres. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal Amen sagen. Weil ich mag das, wenn wir das einfach interaktiv machen, wenn wir auf die Sachen eingehen und wenn das Ganze lebendig ist. Also ich liebe es, wenn ihr reinruft oder solange es was Nettes ist und genau, das Ganze einfach aktiv ist. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub oder eine gute Zeit hier. Wir hatten das. Ein bisschen zu spät wird es jetzt leider heiß, also zumindest hier in Berlin ist es sehr schön, aber bei uns war es nicht ganz so heiß. Genau. Wir haben den letzten Gottesdienst, habe ich kurz was von einem Traum erzählt, den Miri hatte. Und ich möchte dazu noch mal kurz was sagen. Vor einigen Wochen hatte Miri einen Traum und am Ende des Traumes hat sie im Schlaf in ihrem Bett gespürt, wie ein Wind durch ihr Ohr gegangen ist. Und dann hat sie eine Stimme gehört, die gesagt hat, dies ist das Wort des Herrn. Und es begeistert mich einfach, dass Gott in unserer Mitte spricht, dass Gott lebendig ist, dass Gott was zu sagen hat, was dich und mich angeht. Dass wirklich der Einzelne, aber auch die Gemeinden, dass wir nicht untergehen in einem Brei, sondern dass Gott genau weiß, was er sagen möchte, was er sagen muss. Ich habe im Urlaub irgendwie in der Offenbarung wieder gelesen und da gibt es die 7 Sendschreiben, wo Jesus den Gemeinden eine Botschaft gibt. Und das berührt mich, dass er jede Gemeinde kennt. Also er weiß, wer die Kreative ist, er kennt uns. Er weiß, was hier super läuft. Er weiß Dinge, wo er sagt, das ist wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt. Und ich empfinde, dass diese erste Predigt so für diesen zweiten Teil des Jahres etwas ist, wo er uns in Liebe einbettet und gleichzeitig uns hinweisen sagt, es ist wichtig, dass ihr darauf achtet als Gemeinde. Ich glaube, das gilt auch, wenn du heute hier bist als Gast, dass er das einfach für dich sagt, dass es wichtig ist, dass du das, was wir heute besprechen, dass du das in deinem Leben anwendest und dass es in deinem Leben greift. In diesem Traum von Miri, wo der Herr dann gesagt hat, dies ist das Wort des Herrn, ging es um die Bibelstelle im Hebräer 4, beziehungsweise 3, könnt ihr gerne mit aufschlagen, ein Buch im Neuen Testament, aus der Hebräerstelle 4, und da gibt es einen Vers, in Vers 2, da heißt es, jenen nützte das gehörte Wort nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Also nochmal, das ist eine Bibelstelle, da heißt es, sie haben ein Wort gehört, aber das, was Gott ihnen gesagt hat, hat nichts gebracht, weil sich dieses gehörte Wort in ihrem Herzen nicht mit Glauben, mit Vertrauen, mit Erwartung verbunden hat. Die Situation ist folgende. Israel, im Alten Testament, Gottes verheißenes Volk, er hatte sie gerade, die meisten von euch kennen das, wenn ihr das nicht kennt, Gott hatte Israel erwählt, sie waren gefangene Sklaven in Ägypten und Gott hat sie aus Ägypten befreit. Und es ist ein Bild, das Alte Testament, für unser Leben. Die Bibel beschreibt, dass das Alte Testament ein Symbol ist für die Dinge, die heute, die wir als Christen leben. Es ist eine Geschichte, die real passiert ist, aber in der wir Lektionen sehen und erkennen können, die heute für dein und mein Leben wichtig sind. Und es ist wirklich so, dass Gott uns nicht nur errettet hat, erlöst hat, erkauft hat, als wir uns zu ihm gewendet haben, als wir ihm unser Leben gegeben haben, sondern dass Gott uns nicht nur aus was rausführen will, aus Gefangenschaft, aus Gefängnissen, aus Engen, sondern er will uns in ein verheißenes Land führen. Er will dich in Dinge hineinführen, in Versprechen, die er dir und mir gegeben hat. Damit es gleich interaktiv bleibt, will irgendjemand diese Dinge, die Gott versprochen hat, in seinem Leben existent sehen. Amen. Gut. Das ist ganz wichtig, weil du kannst diese Dinge hören und sagen, ach ja, ist ja ganz nett. Oder du kannst diese Dinge hören und in deinem Herzen einen Eifer entwickeln und sagen, Gott, ich möchte die Dinge, die du mir verheißt, in meinem Leben sehen. Ich möchte die sehen, ich bin nicht gleichgültig. Ich möchte das, was Gott hat, in meinem Leben in Realität sehen. Und das Volk Israel war damals durch die Wüste gelaufen. Sie haben Gottes Wunder, Gottes Kraft gesehen und sie stehen ein paar Schritte vor dem verheißenen Land. Es ist nicht mehr weit weg. Sie haben eine ganze Zeit schon hinter sich, eine Wüstenzeit hinter sich, eine Zeit, die anstrengend war. Kennt irgendjemand Wüstenzeiten? Irgendjemand? Also ich kenne Wüstenzeiten, wo es manchmal herausfordernd ist und irgendwie trocken ist. Und Wüstenzeiten sind nicht, um dort zu zelten oder um dort zu leben. Wüstenzeiten sind nicht, um dort Zelte zu bauen, um dort Städte zu bauen. Wüsten sind da, um sie durchzuschreiten, um durchzugehen, um so schnell wie möglich an die Grenzen vom verheißenen Land zu kommen. Um so schnell wie möglich an den Ort zu kommen, wo Gott seine Verheißung erfüllt. Ganz konkret eine Geschichte im Alten Testament, viele kennen das von euch. Abraham hat sich so sehr ein Kind gewünscht. Er hat sich gewünscht, dass er einen Nachkommen hat und Gott verspricht ihm und sagt, Abraham, ich verspreche dir, du wirst einen Sohn bekommen. Und das ist die Verheißung, die sich erfüllen soll. Und die Zeit zwischen dem Versprechen und bis die Verheißung in Erfüllung kommt, die kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, weil du weißt, Gott hat was gesagt, aber man sieht es noch nicht, vielleicht sieht es gar nicht danach aus, vielleicht werden die Umstände immer komplizierter und du hast das Gefühl, dass es überhaupt nicht in Realität kommt, aber in genau diesen Phasen ist es wichtig, dran zu bleiben und weiter vorwärts zu gehen. Amen? Amen. Wenn du vor deinem Land stehst, wie das Volk Israel, schickt damals fordert Gott sie auf und er sagt, sendet 12 Kundschafter aus in dieses Land und schaut euch dieses Land an. Schaut, ob es so gut ist, wie ich euch verheißen habe. Schaut, wie dieses Land beschaffen ist. Und das Volk Israel sondert aus ihrer gesamten Menge ein paar hunderttausend 12 Kundschafter aus und schickt sie in das Land, um das Land zu erkundschaften, um zu sehen, ob es wirklich so gut ist, wie Gott versprochen hat. Herr, und das ist was ganz Wichtiges. Wenn Gott dir etwas verheißen hat, dann ist es noch viel, 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 viel besser als in deinen kühnsten Träumen. Wirklich, wenn Gott sagt, ich habe Partnerschaft für dich, ich habe eine Ehe für dich, ich habe eine Beziehung für dich, ich habe eine Berufung für dich, ich habe eine Aufgabe für dich, dann ist das, was Gott darüber denkt, viel erfüllender, als du dir vorstellen kannst. Und die Kundschafter gehen in das Land damals und sie schauen sich das Land an und sie sind erstaunt und begeistert, wie herrlich dieses Land ist. Sie sehen es und sagen, die Früchte, ich weiß nicht, ich hatte eine Kinderbibel früher, das war so eine gelbe Kinderbibel und dann haben sie dort die Leute im Land gesehen, hatten die so einen großen Stange und dann mussten zwei starke Männer so eine große Weintraubenrebe tragen. Also daraus konntest du wahrscheinlich Fässer von Wein machen, von einer Weintraubenrebe, weil sie so große Früchte hatten, so war das in meiner Kinderbibel drin. Und ich glaube, das ist symbolisch, das, was Gott verspricht, ist so viel reicher, so viel erfüllender, so viel besser, als du in deinen Träumen, in deinen Gedanken dir vorstellen kannst. In Epheser heißt es, dass er uns viel mehr gibt, als wir zu beten erhoffen. Amen? Amen. Als sie das Land anschauen und zurückkehren, fragen die Leute, und? Wie war's? Ist es wirklich so schön, dieses Land? Ist es wirklich so, wie Gott es verheißen hat? Ist es wirklich den Stress auch wert gewesen, in Anführungszeichen aus der Sklaverei rauszugehen? Das ist ja kein Stress, aber sie haben es doch zum Teil als müßig empfunden, durch die Wüste durchzugehen, gewisse Herausforderungen zu meistern. Ist es dieses Land wirklich wert? Und die Kundschaft sagen, es ist fantastisch. Das, was Gott uns verheißen hat, die Früchte. Es ist ein Land, wo was von Milch und Honig überfließt. Ich weiß nicht, wie man sich das genau vorstellen muss, aber es ist ein Land, was super ist. Es ist fantastisch. Es ist ein Land, wo es heißt, wo du nicht gießen musst, sondern es ist ein Land, was vom Wasser des Himmels trinkt, weil es Berge dort gibt und die Wolken aufsteigen. Und es wird von allein regnet es dort. Du musst nicht selber mit der Gießkanne die ganze Zeit dort arbeiten, sondern es ist wirklich ein gesegnetes Land. Gibt es irgendwelche Einwände, in dieses Land einzugehen? Gibt es irgendeinen Grund, diese Verheißung nicht zu ergreifen? Die Kundschafter sagen, aber es gibt Herausforderungen, es gibt dort Riesen, es gibt dort Dinge, die es unglaublich kompliziert machen, wenn wir dieses Land einnehmen wollen, wenn wir in diese Verheißung hineinkommen wollen. Und hier ist was ganz Tragisches. Gott verheißt dir und mir Dinge und er weiß ganz genau, wann der Tag kommt, wo du dein Land siehst und wo der Zeitpunkt gekommen ist, dass du eingehen kannst. Hör zu, es gibt wirklich die Augenblicke, wo du plötzlich in deine Berufung, in deine Verheißung, in das Versprechen, in das reingehen sollst, was Gott dir verheißen hat. Der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube ist, dass Hoffnung ist immer morgen, ist immer irgendwann. Glaube ist für jetzt. Es ist der Moment, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich in diese Realität eintreten. Jetzt möchte ich diese Dinge sehen. Und wenn wir es gewohnt sind, dass wir lange gewartet haben, dann fällt es fast schwer, an dem Zeitpunkt, wo es jetzt soweit sein soll, das zu catchen und das zu ergreifen. Und eine ganz tragische Sache an dieser Situation, schreibt euch das auf oder schlagt es nach, diskutiert es in den Hauskirchen am allerbesten. In Hebräer 3, 19 bzw. 18, da schreibt der Hebräerbrief, er nimmt diese Situation, wo es Zeit ist, dass sie die Verheißung erleben, und er erklärt, warum sie es nicht tun konnten. Und er sagt, Sie konnten in die Ruhe, also in die Verheißung nicht eingehen, weil sie ungehorsam gewesen waren. Das finde ich total krass. Gott gibt ein Versprechen und sie sagen, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du in dieses Land eingehst. Es fließt wirklich von Milch und Honig über. Es ist ein Land, was vom Himmel trinkt. Dann hörst du die paar Herausforderungen und dann entscheidet sich die Menge und sagt, nein, wir wollen das nicht. Gott sagt, hey, ihr könnt jetzt in das hineingehen und sagen, nein, wir wollen nicht. Gott sagt, jetzt ist die Zeit hineinzugehen, jetzt ist die Zeit, die Schritte zu machen. Und sie sagen, nein, machen wir nicht. Und fragt sich irgendjemand, warum sie es nicht machen? Also irgendjemand, könnt ihr mir, fragt sich irgendjemand, warum gehen sie in diese Situation, in diese Herausforderung nicht ein? Schiss, genau, sie haben Schiss. Sie haben Schiss, Lene bringt es auf den Punkt. Sie haben Schiss, weil dort Riesen sind, weil dort Herausforderungen sind, weil sie vielleicht nicht wissen, wie sie es tun sollen. Und da frage ich mich, ob Gott so unqualifiziert ist, Leute zu dem Zeitpunkt an das Tor zu bringen, wo es in die Verheißung reingeht, und ob er als fantastischer Stratege, als großartiger Trainer tatsächlich vergessen hat, dass sie vielleicht Schiss haben könnten, wenn sie die Riesen sehen. Also wer würde dich anmelden für den Marathon im September für 40 Kilometer und nicht letzten September dafür sorgen, dass du anfängst, deine Runden zu drehen, damit du dann im September die 40 Kilometer auch hinbekommst? Welcher gute Trainer würde sagen, zwei Tage davor, ach, by the way, ich habe dich für einen Marathon angemeldet, ich hoffe, das klappt auch. Natürlich hast du da Schiss und würdest sagen, ich gehe da nicht rein. Ich kann keinen Marathon laufen, ich bin überhaupt nicht trainiert, ich bin überhaupt nicht ready. Ich kann die Herausforderung, die vor mir liegt, unter gar keinen Umständen annehmen. Und es kommt auf diesen Punkt zurück, ob Gott so unweise ist, so unqualifiziert, so verträumt, dass er verpeilt hat, sein Volk zuzurüsten, damit sie am entscheidenden Tag den entscheidenden Schritt gehen können. In Vers 19 heißt es, wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht eingehen konnten. Die Schrift kombiniert eine Sache. Sie sagt, ohne Glauben, ohne Erfahrung mit Gott, ohne dass du Gott kennst, kannst du das, was er dann von dir will, im entscheidenden Zeitpunkt gar nicht tun. Und das, was Gott hier will, ist ja noch nicht mal was wir nicht wollen. Es ist ja nicht was, das irgendwie sagt, es ist ganz grausam, was dann kommt. Aber wenn du Glauben hast, dann wirst du gehorsam sein und dann wirst du hineingehen. Sondern es ist eine Situation, wo das, was sie auch wollen, eigentlich dran ist, wo jetzt der Zeitpunkt ist, reinzugehen. Aber weil sie voller Unglauben sind, voller Misstrauen, voller Nichtbeziehung zu Gott, voller tausend Dinge gesehen, aber keine richtige Herzensbeziehung zu Gott haben, können sie nicht das einnehmen und das ergreifen, was Gott für sie hat. Das ist tragisch. Es ist tragisch, weil Gott kein verpeilter, verträumter Trainer war, sondern weil Gott wusste, Wochen, Monate und Jahre davor, wann der Tag ist und wann es wichtig ist, dass du ready bist. Gott weiß, wann du deinen Marathon läufst. Gott weiß, wann du eine entscheidende, wann du an einer Kreuzung stehst, wo du eine entscheidende Entscheidung treffen musst. Gott weiß, wann du in einer Situation bist, wo du ihn kennen musst, um die Situation zu drehen. Und hey, weil er die Liebe in Person ist, weil er der perfekteste Trainer ist, fängt er nicht 5:12 an zu sagen, whoops, ich hab's vergessen, in 3 Tagen laufen wir Marathon irgendwie, das ist jetzt irgendwie untergegangen. Sondern letzten September hat er gesagt, hey, in einem Jahr ist Zeit für Marathon. Es gibt Trainingspläne, wir fangen jetzt an mit kleinen Läufen. Ein paar Mal abends, 1-2 Kilometer, dann musst du anfangen mehrfach die Woche, dann musst du die Kilometerzahl steigen, dann musst du ein paar Mal 10 Kilometer Läufe machen. Ein guter Trainer baut dich rechtzeitig auf, damit du zum entscheidenden Zeitpunkt ready bist. Ist irgendjemand der Ansicht, dass Gott ein qualifizierter Trainer ist? Amen. Die Tragik ist, dass er sie zur Verantwortung zieht hier. Ist, weil er alles vorbereitet hat, aber sie die Schritte nicht mitgegangen sind, die sie hätten mitgehen sollen. Es hat auch eine Konsequenz, sie bleiben 40 Jahre in der Wüste. Das war nicht Gottes Plan. Aber weil sie die Schritte, die er ihnen gegeben hat, nicht gegangen sind, können sie am entscheidenden Zeitpunkt nicht den Schritt gehen, den Gott möchte, dass sie gehen. Großer Ungehorsam beginnt mit kleinem Ungehorsam. Du bist nicht in einer Situation und kannst plötzlich einen entscheidenden großen Schritt nicht gehen, sondern wenn du im Großen nicht gehorsam sein kannst, nicht den Schritt gehen kannst, nicht in das eingehen kannst, was Gott von dir will, dann ist es, weil du an vielen Schritten davor, an kleinen Details, nicht auf das eingegangen bist, was Gott zu dir gesagt hat. Sage ich das heute Morgen als Drohung? Nein. Sage ich das, weil Gott uns liebt und will, dass wir die Verheißungen catchen und erben, die er uns zugesagt hat? Absolut. Gott ist Liebe. Und Liebe bedeutet, dass ich dir auch sage, was wichtig ist, dass Gott uns sagt, was für uns wichtig ist, weil er ja möchte, dass wir die guten Dinge erleben. Großer Ungehorsam beginnt mit kleinem Ungehorsam. Genauso, wer im Kleinen treu ist, ist im Großen treu. Es beginnt immer in den kleinen Details. In ihrem Fall folgendermaßen. Er hat gesagt, Freunde, ich führe euch jetzt aus Ägypten heraus. Dann stehen sie vor dem Meer, sie sehen, wie das Meer sich spaltet. Und er sagt, Leute, ihr müsst euch Zeichen an eure Hände machen. Ihr müsst euch etwas auf eure Stirn machen, das ist ein Symbol. Ihr müsst euch Gedenksteine aufstellen. Ihr müsst euch daran erinnern, was ich getan habe. Erzählt euch davon. Seid dankbar. Erinnert euch an die Geschichten, die ihr mit mir erlebt habt, damit, wenn die nächste Situation kommt, damit ihr wisst, wer ich bin. Hey Leute, die natürliche Dynamik ist, dass ihr das vergesst, was ich getan habe. Ihr müsst euch daran erinnern. Erinnert euch, was ich getan habe, damit ihr zum entscheidenden Zeitpunkt ready seid. Freunde, erinnert euch daran, erzählt es euren Kindern. Wenn sie euch fragen, was war an Passa, was war beim Roten Meer, dann erzählt ihnen die Geschichte. Haltet diese Dinge in Erinnerung. Habt ihr das Volk Israel? Jo. Habt ihr es wirklich? Jo. Was glaubst du, warum das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, die ganzen Sachen 20 Mal gesagt sind? Denkst du, du hast es schon gesagt, Gott. Du wiederholst dich, Mose. Du hast schon 3 Mal gesagt, dass wir uns daran erinnern sollen, dass wir Gedenksteine machen sollen, dass wir diese Riemen anziehen sollen, dass wir es unseren Kindern erzählen sollen. Wir haben's. Wir sagen Dinge im Gottesdienst nicht zum ersten Mal. Und es ist so leicht, das, was man schon gehört hat, dann denkt man, das habe ich schon, langweilig. Aber vielleicht sagt es der Heilige Geist nochmal, weil du es weißt, aber gar nicht tust. Vielleicht sagt er Dinge, weil du sagst, kenne ich, ich kann sogar einen Aufsatz darüber schreiben, aber vielleicht lebst du gar nicht danach. Das sagt der Heilige Geist nicht, um uns anzuklagen, sondern weil er uns liebt, weil er um uns wirbt und sagt, hey, im kleinen Gehorsam, die kleinen Schritte, die er gibt, geh die, weil ich liebe dich und ich möchte, dass du an der entscheidenden Kreuzung eine richtige Entscheidung treffen kannst. Ich möchte, wenn du vor deinem verheißenen Land bist und es vielleicht herausfordernd aussieht, dass du da nicht kehrt machst, sondern dass du dann reingehst, weil du mich kennst. Es ist genau, was er mit David gemacht hat. David, es kommt der Tag, da musst du den Goliath besiegen. Wie fängt's an? David, hier sind die Schafe von deinem Papa, kümmere dich drum. Wenn Löwen kommen, hau ihn mit den Stecken auf den Kopf. In Enias Kinderbibel sieht es dann so aus, dann kriegt er eine rote Nase. Kämpf gegen die Bären und sagt, das ist wichtig, dass du das jetzt machst. Und du denkst dir, oder ich denke manchmal, ach, das ist so klein, so banal, ich bin nicht berufen, Schafe zu hüten, ich bin berufen, König zu sein. Und Gott sagt, nein, warte, hüte die Schafe. Das ist jetzt deine Lektion, das ist dein Schritt, das, was jetzt für dich wichtig ist, damit du in einem Jahr, in einem Monat, in 5 Jahren, in 10 Jahren, who knows, er fängt rechtzeitig an, ready bist und vorbereitet bist für die Situation, für die Herausforderung, für die Glaubensschritte, für die Weisheit, für die Entschiedenheit, die du dann brauchst. Und alle, zumindest die meisten von euch, wahrscheinlich selbst wenn jemand hier ist, vielleicht der nicht so viel mit Gott zu tun hat oder das erste Mal hört, die meisten kennen die Geschichte von David und Goliath. David hat in dieser kleinen Situation seine Lektion gelernt. Als er zur Armee kommt, die gegenüber Goliath steht und alle fürchten sich und sagen, naja, Eni hat das Konzept schon verstanden, das fasziniert mich, das ist meine kleine Tochter. Dann sagen, alle hatten Angst. Und dann frage ich sie, Eni, und warum hatte David keine Angst? Und dann sagt, weil David Gott kannte. Das ist genauso, David kannte Gott. Und als David den Goliath sieht, da ist Goliath groß, aber sein Daddy ist noch viel größer. Sein König ist noch viel mächtiger. Und als er sagt, hey, das ist zwar herausfordernd, aber der ist viel mächtiger. Und der ist mit mir. Und er sagte, der Gott, der mir bei den Bären und bei den Löwen geholfen hat, da ist genau der Brückenschlag. Der Gott, der in dieser Situation mir gezeigt hat, wie er ist, der ist auch jetzt mit mir. Aber wenn du keine Geschichte hast, wenn du die Aufgabe nicht wahrgenommen hast, wenn Gott vielleicht sagt, hey, es ist wichtig, dass du jetzt beginnst, eine Hauskirche zu leiten. Du sagst, ach, Hauskirche, ich bin berufen, eine Firma aufzubauen. Und Gott sagt, ja, aber du mit Leidenschaft, das fällt dir noch ganz schön schwer, fang doch mal an mit einer Hauskirche, die sind alle noch nett, weil die lieben mich auch. Und die in deiner Firma sind vielleicht eines Tages gar nicht so nett. Dann sagst du, nee, nicht Hauskirche, Firma, Expansion, Global Player. Und Gott sagt, nein, fang da an, fang in dem Kleinen an, was ich dir vorlege. Oder du sagst, Gott, ich habe die Prophetien, Predigen vor Hunderten und Tausenden. Und Gott sagt, du, gib vielleicht mal dein Zeugnis. Oh, Zeugnis geben, sowas Banales und diese Leute, die kennen die Story alles. Aber es ist tatsächlich so. Gott sagt Dinge, er sagt, fang hier an, mach das, mach, was ich dir vorlege, sei da treu, mach das. Warum? Weil ich möchte dich zubereiten, damit wenn du Marathon läufst im September, damit wenn du deine Firma gründest, damit wenn du dann wirklich predigst, damit wenn du vor einer Herausforderung stehst, damit du ready bist. Gottes Herz ist fantastisch. David gewinnt den Kampf, jeder kennt die Story. Und das, die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, gehorsam zu sein? Und wenn du einen Punkt von heute Morgen mitnimmst, dann ist es mir wichtig, dass du dich entscheidest, auf Gottes Stimme gehorsam zu sein. Nicht nur die großen Linien, sondern die kleinen Linien. Wenn Gott sagt, hey, ich möchte, dass du 5 Euro in den Opferbeutel schmeißt, schmeiß 5 Euro rein. Du sagst, ja, aber ich habe für den Monat nur noch 50. Dann trainiert dich Gott, sagt, hey, Gott braucht deine 5 Euro nicht. Aber er trainiert dich, sagt, hey, ich möchte, dass du mir vertraust im Bereich Finanzen. Ich möchte, dass du weißt, wenn ich das zu dir sage. Ich bin treu, ich kümmere mich um dich. Fang an mit den 5 Euro. Fang an damit. Es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir uns entscheiden, das, was Gott zu uns sagt, im Großen und im Kleinen umzusetzen. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Gott ist so liebevoll. Amen? Amen?
Amen. Das ist gut.
Ich habe einen Bus gehabt vor ungefähr 5 Jahren, einen VW-Bus. Und im Oktober 2004 habe ich mit dem TÜV gehabt. Und ich hatte den super hergerichtet, er hatte einen neuen Motor, alles war tipptopp, ich war beim TÜV. Der TÜV hat nichts bemängelt, was ja für so einen alten Bus immer fantastisch ist. Ich war stolz wie Oscar. Stolz wie Oscar war ich. Er hat mich gefreut, das Einzige war eine kleine Glühbirne hinten beim Nummernschild, damit das beleuchtet ist, also beim T3. Also ich war fasziniert, dass mein Bus top dasteht, er war gut wertvoll, alles top in Schuss. Und dann habe ich Bibelschule begonnen. Und dann war ich so beim Beten und dann habe ich empfunden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, verkauf jetzt den Bus. Da habe ich gleich drüber hinweggehört. Ach, das ist ein Angriff. Das ist nicht vom Herrn, das kann ich gleich deuten. Das spüre ich, da ist kein Frieden drauf auf der Ansage. Das hat mit dem Herrn nichts zu tun. Ich spüre den Unfrieden durch Mark und Bein, das ist nicht von Gott. Hab trotzdem so ein bisschen drauf geguckt und drauf reagiert, das schon ein bisschen umbetet, aber nicht mit dem gleichen Elan, würde ich sagen, wie ich vielleicht beten würde, wenn Gott sagen würde, du, ich habe einen neuen T5 für dich, bete mal dafür, ob das mein Wort ist. Das, glaube ich, würde ich mit einer anderen Leidenschaft machen, wie bei, ob ich den jetzt wirklich weggeben soll. Also ich bin nicht ganz sicher, wie die Situation war, weil ich wollte in der Situation schon Gott hören und ich glaube, ich bin dem nicht wirklich nachgejagt. Auf jeden Fall habe ich den Bus nicht verkauft. Und die Konsequenz war, dass, und jetzt nicht Gott hat dann als Konsequenz den Bus kaputt geschlagen, aber die Konsequenz war, Gott wusste, was mit dem Bus passieren wird. Das gesamte Jahr 2005 ist der Bus sukzessive, Stück für Stück kaputt gegangen. Alles. Und ich hatte den dann in jeder Werkstatt, die ich hier kenne in Berlin, bei Bulli-Experten überall und keiner hat diesen blöden, bekloppten Fehler gefunden, dass der Bus wieder richtig fährt. Und ich bin fast durchgedreht. Das gibt's doch nicht. Also da ist alles kaputt gegangen. Dann haben sie eingebrochen. Dann habe ich ein Dach gekauft für ihn. Also so dachte, jetzt erst recht. Habe von meiner Steuerrückzahlung bei eBay so ein Campingdach. Dachte, jetzt flexen wir da noch ein Loch rein und packen ein richtiges Campingdach rauf und machen jetzt erst recht. Dann hat der Typ mir das verkauft und hat mich komplett abgezockt. Ich habe ihm das Geld überwiesen. Dann war das alles weg. Das gibt's doch nicht. So, ey. Gott, was ist da jetzt los? Und so ging es weiter und weiter und weiter, bis dann im Januar 2006, also nach über einem Jahr, der Bus angefangen hat von innen. Ich hatte den über 6 Jahre, da war nie irgendein Problem. Im Januar 2006 hat er dann begonnen, von innen komplett zu verschimmeln. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es. Weg mit dem Bus, ey. Weg mit dem Ding. Und natürlich habe ich ihn nicht mehr für ein paar tausend Euro verkaufen können, wie ich es hätte können im Oktober 2004 mit neuem TÜV, ohne irgendeinen Mängel. Ich habe das Ding für 400 Euro, glaube ich, gerade noch irgendwie wegbekommen und war froh, dass es der Export mitgenommen hat. Und habe gemerkt, der Heilige Geist macht Ansagen, damit du dein Land einnehmen kannst, damit du ready bist bei entscheidenden Entscheidungen, dass du im Glauben Schritte gehen kannst, dass du die Dinge erlebst, die Gott für dich hat, dass du ready bist, dass du den Marathon laufen kannst, dass du in das hineinkommst, was Gott für dich hat. Aber er macht auch Ansagen, weil er dich so gern liebt, weil er dich bewahren möchte von Unheil, weil er dich bewahren möchte vor Dingen, die dir einfach nur schaden würden, vor einer Gruppe, vor Menschen, vor Dingen, die du einfach nicht in deinem Leben sehen möchtest. Amen. Gerade was wir gehört haben, Tabea, das hat mich fasziniert. Vor 1,5 Jahren hat sie gehört, hat sie einen Impuls gehabt, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen soll, in der WG ziehen soll. Und zwar damals nicht klar, weil sie noch gar nicht so lange in der neuen Wohnung gelebt hatte. Aber sie hat es gemacht. Und kurz danach hat Gott sie dann wieder nach Afrika gerufen und dann zur Jugend mit einer Mission. Und hätte sie nicht in einer WG gelebt, hätte sie das Zimmer damals dann in der Form nicht untervermieten können oder die Möbel vielleicht raus oder was auch immer es für Vor- und Nachteile hat. Aber sie wusste einfach, das war ein entscheidender Schritt jetzt, um das Nächste zu machen. Oder genauso jetzt, sie hat den Impuls, zur Jugend mit einer Mission zu gehen. Weil sie zur Jugend mit einer Mission geht, sagt sie, öffnet sich plötzlich die nächste Tür für ihre Berufung nach Malawi, weil sie jetzt das, was sie als Lebenstraum schon so lange hat, plötzlich leben kann und ausleben kann. Gott gibt Ansagen und macht Ansagen, die wir nicht immer verstehen. Und sie sollen dafür sorgen, dass wir in die Dinge hineinkommen, die Gott für uns hat. Und sie sollen dafür sorgen, dass wir bewahrt sind vor Dingen, die wir nicht sehen wollen in unserem Leben. Gott macht Ansagen, weil er möchte, dass wir ready sind, voller Glauben in der entscheidenden Situation, weil wir eine Geschichte mit Gott haben, um die Dinge zu erobern, die Gott mit uns erobern möchte. Gott fordert uns auf, in den kleinen Dingen gehorsam zu sein. Der gleiche Punkt, ich habe einen Freund in einer Gemeinde in Dallas, der ist dort Pastor und von dem habe ich letztens was gehört. Und dann hat er Folgendes beschrieben. Er war dort Pastor, er hat es geliebt, in dieser Stadt zu sein. Er hat es geliebt, dort bei seiner Familie zu sein, bei seinen Freunden, den Job dort zu haben. Und dann hat Gott gesprochen, ich möchte, dass du diese Stadt jetzt verlässt und in eine andere Stadt gehst und dort dein Studium machst. Und er hat angefangen zu diskutieren. Er hat gesagt, nee Gott, ich habe hier meine Freunde. Also du hast bestimmt manchmal gute Argumente, oder? Also manchmal sagt Gott was und du hast super Argumente, die dir erklären, warum du den Bus jetzt nicht verkaufst. Gott, der hat einen neuen TÜV, ja? Also neuen Motor. Also nie stand der besser da als gerade. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du das Ding jetzt verkaufst. Ich möchte, dass du diesen Schritt gehst. Er hat zu der Person gesagt, ich möchte, dass du jetzt umziehst in diese Stadt. Und er wollte erst nicht. Aber er ist gottesfürchtig genug oder clever genug vielleicht, zu sagen, hey, wenn Gott eine Ansage macht, dann mache ich das. Und er hat sich entschieden, in diese Stadt zu gehen, ist in diese Stadt gezogen und er hat es einfach so wunderschön gesagt. Er hat gesagt, und wisst ihr was? Dort habe ich die Frau getroffen, für die ich gebetet habe, seitdem ich wusste, dass ich als Mann eine Frau haben kann. Und er war so begeistert, dass er sie dort getroffen hat. Er hat sie geheiratet, sie sind jetzt verheiratet, sie sind zurück jetzt wieder in seine Heimatstadt. Sie sind eine glückliche Familie. Es ist wirklich so, dass manchmal Dinge einfach nicht dort sind, wo du bist und Gott deinen Gehorsam braucht, damit du es nicht verpasst. Wir haben so manchmal ein Konzept und ich möchte, dass wir das heute umdenken. Manchmal ein Konzept, naja, wenn es Gott will, dann wird das eh irgendwie zustande bringen. Das stimmt manchmal, weil Gott gütig ist. Danke, Jesus, dass du gnädig bist, weil so oft verpeilen wir es. Verpeilt es noch irgendjemand irgendwie auf die Dinge einzugehen, die Gott hat? Und Gott ist gnädig, tatsächlich. Aber wir lesen hier auch einen biblischen Befund, dass der Hebräer-Autor und sagt, Leute, es ist wichtig. Er gibt einen Traum an die Gemeinde, indem er dann den Wind noch durch Miris Ohr gehen lässt und sagt, dies ist das Wort des Herrn. Was bedeutet, wo er sagt, es ist wichtig, wenn ich Ansagen mache, dass du gehorsam bist, damit du nicht verpasst, was ich für dich habe. Sei es Berufung, sei es Finanzen, sei es Partnerschaft, sei es Aufgaben, sei es Versorgung, sei es Wunder, wie auch immer die Situation geartet ist. Aber es ist wichtig, dass du nicht irgendwie diesen Hintersatz immer hast, naja, wenn ich es nicht mache, dann macht es Gott ja trotzdem. Das stimmt nicht. Es ist wichtig, dass wir lernen, gehorsam zu sein und die Dinge zu tun, die Gott macht, damit sie auch im Zeitplan Gottes Dinge zustande kommen können. Ich möchte euch noch ein kleines Beispiel geben. Ich habe jetzt im Urlaub, als wir weg waren, ich habe ja einigen von euch erzählt, dass ich oft eine Traumsequenz, also ich habe in den letzten Wochen und Monaten oft einfach eine Traumsequenz und träume kleine Details, die Gott mir sagt, wo er mich auf was hinweist, wo er mich vor was warnt, wo er mich zu was auffordert. Und diesen Urlaub hatte ich folgende Traumsequenz. Wir haben einen Boiler in der Küche stehen, der heißes Wasser macht. Und normalerweise geht von diesem Boiler dann direkt so ein, quasi ein, naja, Schlauch oder nicht Schlauch, wie nennt man es denn, wenn es aus Blech ist? Rohr, naja. Ein Schlauch aus Blech, ein Rohr von dem Boiler weg und geht meistens direkt ins Abwasser. Und bei uns, weil wir damals die Arbeitsplatte anders gemacht haben, haben wir einfach dort einen Eimer hängen, einen großen, und nutzen dann das Wasser eben zum Blumengießen, weil wir so sparsam und öko drauf sind. Auf jeden Fall muss dieser Eimer geleert werden und wir haben auch dort angerufen, eben bei unserem Nachbarn, ihn daran erinnert, dass er ihn leert. Und dann habe ich nachts eine Traumsequenz und sehe einfach, jetzt ist der Eimer ganz voll. Es war nach einigen Tagen, ich hatte nicht mehr dran gedacht. Und es war ganz klar die Ansage, Chris, sorg dafür, dass der Eimer geleert wird. Ansonsten läuft dein Eimer über, läuft auf deine Holzarbeitsplatte, die du mühsam geschliffen hast und mit, ich weiß nicht, wie das Mittel heißt, eingearbeitet hast, wie Oliver eben mir es gezeigt hat. Und dann ist das Holz kaputt, weil es dann durchtränkt wird durch Wasser, weil es so eine Naturarbeitsplatte ist. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Und dann denkt man sich, ja, der gütige Gott, der neigt dann den Eimer anders drum und dann passiert nichts oder der Boiler hört auf zu tropfen. Nö, der Eimer ist übergelaufen und unsere Arbeitsplatte ist jetzt hier an der Stelle. Und ich merke, hey, Gott ist gnädig, Gott liebt mich. Und ich weiß, dass es total kleinlich ist und ich nehme diese Lektion gern an, weil ich merke, Gott, ich muss lernen. Du arbeitest mit mir als Partner zusammen. Ich möchte zügig auf die Dinge reagieren, die du mir sagst. Und der Preis ist wirklich nicht hoch. Also das ist jetzt ein paar Beulen, das ist zwar blöd, aber es ist wirklich nicht tragisch. Aber es ist wert zu merken, krass, Gott spricht zu mir und Gott erwartet, dass ich auf die Impulse eingehe. Im Großen wie im Kleinen. Und ich glaube, das ist, was er uns als Gemeinde sagt, dass er uns ermutigen möchte, aber auch auffordern möchte und auch korrigieren möchte, wenn Einzelne von euch das nicht tun. Und zu sagen, hey, mach das um deinetwillen, weil ich bereite dich vor. Ich möchte, dass du die Dinge jetzt lernst, die zu lernen sind. Ich möchte, dass du eine Geschichte aus Glauben entwickelst, dass du dann ready bist. Ich möchte, dass du an dem Ort bist, wo du deine Frau oder deinen Mann triffst. Ich möchte, dass du in deine Berufung reinkommst, indem du jetzt diesen oder jenen Schritt gehst. Und ich möchte einfach als letzten Punkt nur die paar oberflächlichen Dinge schon mal sagen oder nochmal erinnern, die Gott uns als Gemeinde gesagt hat. Wir hatten zum Beispiel beim Frauenabend, an dem ich nicht anwesend war, falls irgendjemand jetzt gedacht hätte, am Frauenabend, als der noch vorm Urlaub war, hatte Miri den Impuls, dass der Heilige Geist sagt, dass für die Urlaubszeit es entscheidend ist, dass durch Lobpreis, quasi in Herausforderungen, wir lernen, Gott anzubeten und Gott zu erheben, dass wir nicht quasi unter so eine Glocke und nicht quasi in Frustration und so weiter reinkommen. Jetzt könntest du nach so einem Frauenabend, das ist ein dufter Impuls von der Miri, also mal wieder nett, ist ja auch biblisch und ist ja echt fein, so was sie sagt. Oder wir lernen zu begreifen, dass Gott tatsächlich nicht nur dieses Forum, aber dieses Forum, so ein Frauenabend, eine Hauskirche, ein Buch, deine stille Zeit nimmt, um Ansagen zu machen, die er tatsächlich ernst meint. Wo er tatsächlich sagt, du, es kommt Dinge in den nächsten 2-3 Wochen, es ist wichtig, dass du das, was ich dir jetzt sage, anwendest und umsetzt. Und ich glaube, dass er das wirklich in unserer Gemeinde tut, dass er vor Wochen gesprochen hat darüber, dass er uns auffordert, Leute, habt eine regelmäßige Zeit mit dem Herrn. Entwickelt ihr eine Geschichte mit Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur sagen, stimmt, das ist ja auch so biblisch, Pastor, das ist ja so richtig, was du da sagst, sondern dass wir in unserem Leben das einbauen. Wenn es dir schwerfällt, gar kein Problem, dann bitte Gott, dir zu helfen. Es geht ja ums Herz, was sagt, ich will. Hey, ich sage es euch immer wieder und auch heute, es gibt so viele Dinge, wo Gott mir Sachen gesagt hat und ich merke, ich bin so unfähig und ich kann immer oft nur, habe ich gesagt, Gott, ich will, hilf mir dabei, mach mich dazu fähig, gib mir das, was ich brauche, damit ich es kann, aber ich habe es nicht aus mir hinbekommen. Aber sagt ja, wenn er erinnert uns als Gemeinde, diese Zeit mit ihm zu haben. Er hat gesprochen darüber, dass es eine Season ist, ein Zeitfenster, wo wir haben gesprochen über Sehnsüchte, dass es gute Sehnsüchte gibt, aber dass Gott uns auffordert, diese Sehnsüchte in ihm zu stillen. Nicht in Quellen, die nicht satt machen. Das hat der Heilige Geist ernst gemeint. Wir haben über Gehorsam gesprochen, über den Bereich Finanzen, über Ängste, über das Rauchen. Ich nehme das nur als Beispiel, das ist so blöd, wenn man jetzt Rauchen nimmt, weil Rauchen sieht jeder. Ob ich Zeit mit Gott habe oder nicht, sieht keiner. Aber ob ich rauche oder nicht rauche, sieht jeder. Mir geht es überhaupt nicht, wenn du rauchst oder nicht rauchst, jetzt in dem Sinn um dich, weil es gibt auch Zeitpunkte, wo Gott einfach was highlightet. Also als ich geraucht habe damals, habe ich gemerkt, da wollte ich aufhören, habe das ewig nicht geschafft. Und damals hat Gott zu mir gesagt, hey, mach mal locker. Wirklich, so in der Art hat er es gesagt. Und er hat gesagt, es kommt der Zeitpunkt, da werde ich dich da einfach rausrufen. Und dann haben manchmal Leute mich angesprochen, ich wusste, das ist jetzt überhaupt nicht dran. Ich werde diese Sache mit Gott angehen, wenn er mich da raus haben möchte. Und der richtige Zeitpunkt kommt und der richtige Zeitpunkt kam. Aber das wurde als ein Beispiel gegeben, dass Gott Einzelne trainieren möchte, etwas zu überwinden in ihrem Leben. Und wenn dich das damals angesprochen hat, und wie gesagt, wir sind nicht eine Gemeinde, die dann gucken, raucht noch jemand oder macht jemand Zeit mit Gott. Es geht hier nicht um, dass wir vor Menschen etwas machen oder dass Menschen das beurteilen, sondern ich möchte dich als Einzelnen ermutigen, den das betrifft, wenn du Gott gehört hast, wenn Gott Dinge zu dir gesagt hast, auf diese Dinge einzugehen. Mit ihm zu fighten, die Dinge durchzufighten, irgendwie es zu lernen, dem Bär und dem Löwen auf die Nase zu hauen, bis sie glüht, damit, wenn Goliath kommt, du einfach weißt, was zu tun ist. Und wir hatten das damals als so einen Brückenschlag, dass Gott Einzelne im Bereich zum Beispiel Rauchen oder Dinge überwinden lernen wird, in anderen Bereichen zu überwinden. Was ich damit sagen möchte, ist, lasst uns wirklich darauf eingehen, wenn der Heilige Geist Sachen sagt, lass uns das ernst nehmen und lass uns einfach jetzt aufstehen und Gott einfach darauf eine Antwort geben als Einzelne. Und es einfach im Gebet, so den Gottesdienst zu beenden, dass wir sagen, Herr, wir wollen das. Wir wollen das, was du zu uns sagst, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt diese Stelle im Neuen Testament immer wieder. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann sollen wir unser Herz nicht hart machen. Wenn du seine Stimme gehört hast in konkreten Ansagen, wenn er dir Dinge gegeben hat, die für dich wichtig sind, dann achte darauf, dann reagier darauf und dann geh auf diese Dinge ein. Vielleicht kannst du kurz nochmal, oder wir spielen was ein. Ja, wir spielen was ein. Vielleicht stehen wir alle gemeinsam auf. Ich habe es einfach hingeschrieben. Gott hat uns konkrete Ansagen gemacht. Gott weiß, warum er was wann sagt. Gott weiß, was er zu dir sagt. Er weiß, warum er es sagt. Und er weiß auch, wann er es sagt. Ich möchte euch wirklich ermutigen, auch diesen Teil, wann er etwas sagt, wann er uns auffordert, in Dinge reinzugehen oder Dinge anzugehen, ist von ihm geplant in seiner Weisheit. Er weiß, wann der Marathon kommt. Er weiß, wann du vor deinem verheißenen Land stehst und er möchte, dass du ready bist. Und ich möchte noch was dazu sagen. Es geht manchmal um Stunden, manchmal um Wochen, aber es geht auch in Gottes Sicht. Xavier singt, wer weiß schon, was der Morgen bringt. Und Gott weiß, was der Morgen bringt. Gott weiß, was morgen kommt. Gott weiß, was in 5 Jahren kommt. Gott weiß, was in 10 Jahren kommt. Und er macht uns jetzt ready. Gott hat eine Arche 100 Jahre früher bauen lassen, weil er wusste, was kommt. Und ich möchte, dass wir lernen, auf ihn zu reagieren und seiner Führung, seinen Ansagen unterzuordnen, weil er weiß, wann er, was, warum, zu wem sagt. Und dass wir wirklich sagen, Herr, wir wollen gehorsam sein. Gehorsam ist unverzichtbar. Und es ist auch unverzichtbar, wenn du merkst, dass du damit strugglest, dass du umkehrst. Dass du sagst, Gott, es tut mir leid, wo ich das nicht tue. Es tut mir leid, wo mir das schwerfällt, aus welchem Grund auch immer. Es gibt fantastische Gründe, warum wir das nicht können. Es gibt absolut nachvollziehbare Gründe, warum wir das nicht sind. Aber es ist auch wichtig, dass wir sagen, hey, ich möchte das nicht. Und ich möchte, dass du mir hilfst, dass es aus meinem Leben verschwindet. Vielleicht können wir die Musik ein bisschen lauter drehen. Und ich bitte euch, dass ihr einfach eine Minute nehmt und ihr für euch persönlich Gott eine Antwort gebt auf diese 2 Punkte. Gehorsam ist unverzichtbar und Umkehr, da wo ihr vielleicht merkt, dass es für euch wichtig ist, weil ihr das nicht tut. Vielleicht können wir ein bisschen lauter machen, dann könnt ihr einfach das kurz vorlegen. Zu aussprechen, der Kraft des Geistes, dass so das Blut von Jesus uns reinigt, wo wir ungehorsam sind, wo wir träge sind, wo wir langsam zum Gehorchen sind, wo wir wie so ein schwerer Karren sind, der nicht in die Gänge kommt, Herr. Und danke, Jesus, dass du uns reinigst. Danke, dass du uns sowieso liebst. Um deine Liebe geht es gar nicht. Du liebst uns. Du liebst uns. Und genau deswegen sprichst du diese Dinge an. Und ich danke dir, dass da, wo wir, egal aus welchem Grund, einfach nicht auf dich, auf deine Worte, auf deine Ansagen reagieren, da, wo wir sie vielleicht vergessen, auch im Alltag, wo Dinge so viel sind, wo es einfach wieder untergeht, dass du uns das verzeihst und dass du uns aber vor allem befähigst. Heiliger Geist, ich bete, dass du richtig kommst und uns befähigst zum Gehorsam. Dass du uns befähigst, dass wir die Dinge hören und dass deine Worte, egal ob sie durch einen Prediger kommen, durch eine Hauskirche, durch Freunde, durch persönlich von dir, durch dein Wort, durch einen Song, durch einen Film, egal wie deine Ansagen zu uns kommen, dass sie tief in unser Herz hineingehen und dass wir sie hören, auch mit Schrecken, auch mit einem, wow, das ist Gott, der was zu mir gesagt hat und ich möchte das tun, was Gott zu mir sagt. Ich möchte das tun und umsetzen, was der Heilige Geist mir sagt. Herr, ich bete, dass du uns Herzen gibst, die ganz weich sind, ganz sensibel sind, um auf dich zu reagieren. Und dass du uns hilfst, dann da dran zu bleiben. Das ist wirklich, wer das merkt, er möchte das, kann, du kannst wirklich so deine Hand öffnen als so ein Zeichen. Die Augen, mach die Augen zu. Es geht nicht, was links oder rechts um dich ist, sondern so für dich, wenn du merkst, ich will das, kannst deine Hände so ausstrecken. Der Heilige Geist will das wirklich so geben, in den großen und kleinen Dingen. Auch gerade in Bereichen, die dir schwerfallen. Du weißt, ob es eher ist, wenn Gott zu dir spricht über Geld oder über eine Aufgabe oder über Versöhnung. Ich sehe, dass der Heilige Geist zu einzelnen sagt, er fordert dich auf, Dinge ins Reine zu bringen, Menschen zu vergeben, Konflikte zu beenden. Wenn er sagt, es ist jetzt Zeit, das zu tun, dann ist es jetzt Zeit, das zu tun. Der Heilige Geist befähigt dich. Er kommt mit Befähigung gerade an die Punkte, wo es dir extrem schwerfällt. Wo es dir vielleicht schwerfällt, eine Aufgabe zu übernehmen. Eine Herausforderung anzugehen, auf Arbeit, im Säkularen, hier in der Gemeinde, wo du merkst, Gott fordert dich herauf, eigentlich etwas zu tun, und es fällt dir aber noch so schwer. Der Heilige Geist braucht keine Helden, der braucht nur willige Menschen, die sagen, ich will. Und dann befähigt er und gibt das, was es braucht. Er gibt die Gnaden, teilt sie aus, dass wir haben, was wir brauchen dafür. Ich sehe das Einzelne, ihr kämpft mit Angst. Angst ist euer Bollwerk. Ihr wisst um die Dinge, aber Angst hält euch so oft ab. Und ich sehe, wie der Heilige Geist kommt und diese Angst wegnimmt. Er flutet dich mit einer Liebe, mit einer Gegenwart, mit einem Frieden, mit einer Kühnheit von ihm, mit einer Stärke von innen, die die Angst weggehen lässt. Nicht der Umstand wird sich verändern, aber die Angst, weil du von innen stark werden wirst, die Angst wird weichen. Der Herr befähigt dich. Ich sehe, der Punkt, der ist auch noch wichtig, dass der Heilige Geist wirklich diesen Zusammenhang einfach uns wirklich aufschließt und sagt, es ist wichtig, wenn du in Situationen dann vielleicht Glauben brauchst, um einen Schritt zu gehen. Ich weiß, wann dieser Tag ist, ich weiß, wann diese Situation ist, ich weiß, was die Situation ist. Deswegen geh heute mit mir und tu die Dinge, die eine Beziehung zu mir ermöglichen. Lern mich kennen, im Großen und im Kleinen. Verbring Zeit mit mir. Entwickle eine Geschichte mit mir. Erinnere dich an, was ich getan habe. Bete mich an. Bete alle Zeit. Wir sollen in allem Dank bringen. Lebe in diesen geistlichen Tugenden, damit du eine Geschichte mit Gott entwickelst. Damit, wenn vielleicht eine Situation kommt, wo du Gott kennen musst, wo du wissen musst, wer dein König ist, dass du weißt, wer dein König ist. Der Heilige Geist lädt ein aus Liebe. Sagen, komm, es ist eine Zeit, mich persönlich kennenzulernen. Nicht vom Hören sagen. Nicht, weil andere eine Beziehung zu mir leben. Nicht, weil dein Hauskirchenleiter eine Beziehung zu mir lebt. Nicht, weil die Gemeinde eine Beziehung zu dir lebt. Nicht, weil Bücher eine Beziehung zu dir leben. Nicht, weil andere tolle Gemeinden eine Beziehung zu dir leben. Sondern, weil ich dich kenne. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Herr, wir lieben dich. Wir lieben den Frieden und deine Gegenwart. Dass du jeden scharf stellst heute Morgen. Du weißt, wer hier ist. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Gib deinem. Danke, dass du uns gibst, was wir benötigen. Ich möchte es beenden. Ihr könnt gerne die Augen zulassen oder kurz auf die Folie spickeln mit. Dieser Start in ein neues Leben. Es kann sein, dass du heute hier bist und du kennst Gott noch gar nicht. Du hast keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und du spürst auch, wie der Heilige Geist dich ruft und sagt, ich liebe dich, ich kenne dich. Und du spürst es jetzt in deinem Geist, du weißt es dann in deinem Herzen. Und die Bibel sagt uns im Römerbrief 10, 8, Vers 13, da heißt es, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, wenn wir das glauben, wenn du in deinem Herzen weißt, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist und heute lebt. Wenn du sagst in deinem Herzen, das soll in meinem, auf mein Leben Auswirkung haben, dann bekommst du ewiges Leben und wirst gerettet werden. Und das Entscheidende ist, dass du in diesem Augenblick, wo ich das sage, du weißt, wenn dich das betrifft, du weißt, du spürst dieses Rufen und ich möchte dich ermutigen, dein Leben, wenn du das spürst, einfach Jesus zu geben. Einfach ein neues Leben mit ihm zu starten. Und wir machen das in der Gemeinde im Augenblick so, dass wir immer danach hier eine Zeit von Gebet haben, hier vorne links. Und ich bitte dich einfach, komm nach vorne dann und bete mit uns. Wir zeigen dir, wie das geht, wie man diese Schritte geht, was man da betet. Und du kannst einfach heute erleben, dass Gott dir ewiges Leben schenkt und dass einfach was Neues in deinem Leben beginnt. Wenn du das jetzt spürst, diesen Frieden, dieses Ziehen, dann komm einfach gerade nach vorne und bete mit uns. Auch für die anderen, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, Oliver, Dunja, wir werden hier vorne beten, einfach Gebet anbieten, wenn ihr eine Not habt, wenn euch was bewegt. Genau, ich bete zum Abschluss. Herr, ich danke dir für das, was du gewirkt hast heute, was du gesprochen hast in diesem Gottesdienst. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich, dass wir mit dir leben dürfen. Wir danken dir für diesen Tag. Ich spreche einen Schutz aus über heute, über der ganzen Woche, dass wir erleben, wie der Liebhaber unsere Seelen uns um uns wirbt, dass wir ihm begegnen diese Woche, dass so sein Segen und seine Gunst mit uns geht. In deinem Namen, Jesus. Und lass uns einfach Jesus zum Abschluss einen Applaus geben, zum Danke sagen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Genau, ihr könnt wie immer draußen, also zum Gebet vorkommen, draußen Tee, Kaffee trinken, Kekse essen oder noch ein bisschen hier sitzen bleiben. Eine schöne Woche wünsche ich euch.